Geschichten vom Bau.
Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten vom Bau. Ich bin Hannah.
Und ich bin Kim. Und wir melden uns nach unserer kleinen unfreiwilligen Winterpause jetzt frisch und munter wieder zurück und bedanken uns auch für eure Geduld, dass die Folge ein bisschen später kommt.
Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute dreht sich bei uns alles um das Thema schöner Wohnen ohne Millionen. Was eine Innenarchitektin wirklich macht. Und dazu haben wir später einen ganz besonderen Gast für euch.
Also ich muss bei dem Titel ja sofort an Sims denken. Und ich glaube, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen Hobby-Innenarchitektinnen. Zumindest die, die Sims gespielt haben. Und ich bin ehrlich, ich glaube, das waren einige von unseren Zuhörern. Aber selbst bei Sims hat man gemerkt, es war nicht einfach, sich alles schön aussehen zu lassen. Also man hat erstmal Geld gebraucht. Und das hat ja keine Sau gemacht, indem er den Karrierepfad gemacht hat, ja, sondern Motherload, Motherload, Motherload. Und mit Motherload konnte man dann die Sachen austauschen, die man halt eben hässlich fand. Aber im wahren Leben ist es ja nicht anders, nur dass es da wohl kein Motherload gibt. Zumindest habe ich es noch nicht entdeckt. Und du, Hannah?
Vielleicht sollten wir da jemand Professionellen fragen und uns die Frage von der Innenarchitektin beantworten lassen. Kim, aber erzähl doch mal, wie es bei dir aktuell mit Motherload läuft und nimm uns vielleicht mal mit, was bisher geschah.
Also Hannah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also beim letzten Mal war ja der Stand Teilkern sanieren. Wir haben unser Trockenbauer sind verschollen und die Elektrik muss neu gemacht werden. Tatsächlich ist es jetzt so, über die Feiertage war ein bisschen so Baustellenstillstand. Was ist das für ein bescheuertes Wort? aber tatsächlich, die Trockenbauer sind ja dann doch noch aufgetaucht und haben dann ganze Arbeit geleistet. Also das muss ich jetzt sagen, ne? Ich habe dich ja neulich in meinem Haus rumgeführt, du hast es ja gesehen. Die obersten Stockwerke unter dem Dach sind vom Trockenbau her jetzt fertig. Es müssen noch die Wände verputzt werden und der Boden muss natürlich noch rein. Die Elektrik ist auch komplett fertig. Das Einzige ist, dass im Technikraum die Kabel jetzt noch beschriftet werden müssen und der Sicherungsschrank, weil wir wissen im Moment nicht, was welche Sicherung macht.
Geil, dass sie das nicht vorher gemacht haben.
Und das machen sie aber nächste Woche, Mitte nächste Woche. Und dann im Schimmelraum hat sich auch was getan. Also der Schimmel wurde jetzt fachmännisch beseitigt. Es ist ja zum Glück nicht im Mauerwerk, also war ja nur so oberflächlich. Und da ist jetzt eben auch der Trockenbau rangekommen. Wir haben eine Folie, ich weiß nach wie vor nicht, wie diese blöde Folie heißt. Die Folie, die vor Feuchtigkeit schützt und Dämmwolle zwischen der Trockenbau und der Außenwand, dass uns sowas wie mit diesem Schimmeldesaster nicht nochmal passiert. Also quasi Schlafzimmer und im ersten Stock einfach komplett an der einen Wand, die Außenwand. Da ist das passiert, die Decken sind abgehangen worden, auch da sind die Wände aufbereitet worden, Elektrik ist fertig, die Böden müssen jetzt noch gemacht werden. Und dann war erstmal Baustopp durch die Feiertage. Und in der folgenden Woche, ab dem 12. Januar, kommen die Trockenbauer wieder und dann ist die Hauptaufgabe erstmal, dass sie das große Badezimmer fertig machen. Und damit die dann quasi wir nicht mehr das Hostel bezahlen müssen oder diese Monteurswohnung, sondern dann wohnen die quasi bei uns auf der Baustelle.
Krass, dann ziehen die tatsächlich ein bei euch, oder?
Also sagen wir mal so, ich bin noch offen für die Überraschung, dass sie sagen, nee, warum sollten die? Also ich wäre so, dass ich sagen würde, nö, gar keinen Bock. Aber eigentlich war das schon so der Deal, dass sie dann da quasi einziehen, sobald es so bewohnbar ist, weil Heizung und so funktioniert ja. Aber wer uns auf Insta folgt, weiß, dass die Heizung zwischenzeitlich jetzt auch mal nicht funktioniert hat. Das hat sich aber zum Glück auch gelöst. Aber tatsächlich ist es jetzt einfach so, dass sie dann quasi einziehen. Und ja, da ist eben der große Punkt. Stimmt, das ist auch noch wichtig. Wir haben die Wohnung gekündigt. Wir haben die Wohnung einen Tag vor Weihnachten offiziell Merry Christmas an unseren alten Vermieter haben wir die gekündigt. Und es ist soweit in Ordnung. Er hat gemeint, er gönnt uns. Er ist zwar traurig, weil wir waren gute Mieter, aber das ist alles gut für ihn. Es wurde auch schon besichtigt. Da war ich ja dann auch ein bisschen emotional und habe natürlich geheult, weil Memories und so.
Machst deinem Namen wieder alle Ehre.
Ja, voll. Ich habe ja auch eine Horror-Story auf Insta gemacht, wer es gesehen hat. Danke für die Anteilnahme von den Leuten, die Anteilnahme hatten. Ich bin da also nicht alleine. Das geht, glaube ich, schon einigen so, dass wenn man dann so ein Zuhause verlässt, wo auch so wichtige Sachen waren wie ja erstes Kind und sowas, dann ist das nochmal ein bisschen anders. Aber wir freuen uns jetzt aufs Eigenheim. Und von daher, das ist also quasi auch passiert. Wohnung ist gekündigt. Und zum 31. März müssen wir definitiv raus sein. Wir haben jetzt also quasi noch 3 Monate Zeit, um alles fertigzustellen. Aber die Handwerker haben gesagt, 6 Wochen dauert es noch, wenn sie jetzt dann wieder anfangen. Müssen sie ja eigentlich, wenn ich jetzt richtig rechne, Ende Februar fertig sein. Und dann hätten wir noch einen kompletten Monat, um gegebenenfalls irgendwas zu streichen und die alte Wohnung vorzubereiten. Von daher...
Pressure's on.
Ja, pressure's on. Und ich bin aber richtig hyped und excited. Also ich habe richtig, richtig Lust darauf, jetzt das hinter mir zu lassen. Und die kriminelle Nachbarschaft hinter mir zu lassen, weil da hat nämlich neulich jemand unser Müllhäuschen vollgesprüht. Hm. Ja, sowas wird im neuen Zuhause nicht passieren.
Da seid ihr die Kriminelle.
Ja, da bin ich die Kriminelle, das stimmt, ja, mit meinem neuen Hobby. Aber ja, also das ist quasi, was bisher geschah. Ich überlege, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Ach ja, das Budget ist noch ein bisschen so ein größeres Drama, weil rein theoretisch sind unsere Gelder schon aufgebraucht. Also wir haben jetzt nicht alle Rechnungen bezahlt und sie sind aufgebraucht, aber in der Planung ist alles aufgebraucht und das könnte jetzt nochmal ein Problem werden. Also ich bin ja transparent. Ihr wisst ja, wir hatten ungefähr 20.000 Euro Puffer. Dadurch, dass wir die Elektrik ja aber neu machen mussten, das waren ja zwischen 15.000 und 18.000 Euro, war jetzt nicht mehr viel da und ja, es ist weg. Und jetzt sind wir gespannt, ob das alles noch so hinhaut. Also wir sind mit unserem Handwerker, mit dem Kollegen, den ich ja besonders leiden kann, im regen Austausch. Wir werden sicherlich auch eine Lösung finden, aber es ist, naja, jeder mit Eigenheim und der baut und so, der kennt, glaube ich, das Problem. Egal, wie viel du planst, am Ende reicht es dann trotzdem nicht. Aber naja, notfalls kennen wir ja einen kompetenten Finanzberater, der uns vielleicht noch mal eine Nachfinanzierung ermöglicht. Aber ich hoffe nicht. Also, genau. Und das ist Stand jetzt. In 6 Wochen sind wir fertig.
Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Streichen bei dir. Das wird ja auch noch eine Aktion.
Ja. Ist jeder eingeladen, der mitmachen will.
Also Leute, bewerbt euch. Du hast ja die ganzen Raumkonzepte und sowas selber entworfen, aber es hat ja nicht jeder irgendwie die Muße dazu oder auch das kreative Können. Manche Leute holen sich dazu ja einen Innenarchitekten und deshalb begrüßen wir jetzt unseren Gast, Natalia Körnbach.
So, wie bereits mehrfach angekündigt, freuen wir uns jetzt, dass du da bist, Natalia, und willkommen in unserem schönen Aufnahmeraum. Wir hoffen, du hast gut hergefunden.
Ja, durch den Schnee. Ja, hallo. Stimmt.
Bei uns schneit es nämlich gerade, die Folge wird ja mitten im Januar aufgenommen, deswegen, ja, aber ist ja auch schön. So, wir haben ja ein paar Fragen für dich vorbereitet von unseren Zuhörern und natürlich auch aus schamlosen Eigeninteresse. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal. Du bist Innenarchitektin und ich glaube, viele denken so, ja, Innenarchitekt, keine Ahnung, was sie machen. Das können sich nur Millionäre leisten und ich natürlich nicht, der Hans-Peter und die Irmgard. Deswegen die Frage, was macht ein Innenarchitekt, eine Innenarchitektin denn und können sich das wirklich nur Leute wie Elon Musk oder Taylor Swift leisten?
Die wichtigste Frage zum Einstieg quasi.
Ja.
Ja, also ich hatte noch keinen Billionär als Kunden, dennoch schon einige Kunden und ich würde behaupten, nein, auf jeden Fall nicht. Man kann auch einzelne Leistungen buchen bei einem Innenarchitekten oder einzelne Räume planen lassen. Und das richtet sich ja auch alles nach dem Budget und nach dem Objektpreis am Ende. Von daher würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Nicht nur für Billionäre, wie gesagt. Also ich habe viele Kunden, die einfach auch mit kleinen Projekten kommen und da kann man auf jeden Fall auch helfen. Ja, und dann zur Frage, was wir tun. Also ich glaube, der größte Mehrwert ist, dass wir das ganze Projekt gesamtheitlich betrachten. dass wir das aus der wirtschaftlichen Perspektive sehen, dass wir kreativ sind, also dass der Teil mit einfließt. Dann natürlich aus der funktionalen und aus der ästhetischen. Und ich glaube, das ist der Mehrwert. Also das alles zusammenzubringen und dass der Kunde dann einfach ein individuelles Ergebnis bekommt und alles ist maßgeschneidert für den Kunden. Und dadurch kann man dann natürlich Planungsrisiken mindern und ja, die Abläufe effizient gestalten und den ganzen Projektablauf. Und ja, das gibt dem Kunden oder Bauherrn dann auch Ausführungssicherheit auf jeden Fall.
Also ist es quasi so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, vielleicht hast du es ja schon gesehen auf unseren Socials, wir haben ja dieses absolut wunderschöne Kellerbadezimmer mit sehr viel Window-Color. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was kann man da draus machen? Es ist nicht groß, es sind nur 3 Quadratmeter. Ich möchte da jetzt aber eine Wellness-Oase. Dann würde ich eben quasi natürlich in erster Linie dir schreiben, aber falls du dann jetzt doch durch den Podcast hier lauter Billionäre bekommst und keine Zeit hast, suche ich mir einen Innenarchitekten aus dem Internet raus und sag dem, hier, mach da mal was draus und das leistet ihr dann quasi.
Ja, also ich meine, das ist unterschiedlich von Innenarchitekt zu Innenarchitekt. Manche machen nur ganze Projekte, klar, das gibt's auch. Sieht man auch oft, würde ich jetzt sagen, bei Architekten. Aber gerade bei uns Innenarchitekten, da wir auf den Innenraum spezialisiert sind, kann man da auch Einzelnes rauspicken. Also ich meine, so ein Gebäude ist immer so eine Gesamtheit. Ja, das ist ein ganzes System. Manches kann man nicht so isoliert betrachten, aber ich denke, gerade wenn es wirklich um die Gestaltung geht und weniger so um das Technische, dann kann man das auf jeden Fall auch für einzelne Räume dann planen, ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob ihr quasi das sozusagen plant oder habt ihr irgendwie auch Kontakt zu den anderen Gewerken? Sprecht ihr euch mit denen ab oder gibt es da irgendwie Anweisungen an die?
Ja, genau. Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt so die klassischen Leistungsphasen, die der Innenarchitekt und Architekt plant und erfüllt. Also angefangen wirklich von der ersten Skizze, dann über die Eingabeplanung, über die Ausführungsdetailplanung, dann Vergabe von den einzelnen Gewerken und dann eben die Bauleitung. Und je nachdem, was der Kunde halt eben auch oder der Bauherr beauftragt, ja, machen wir das auf jeden Fall auch. Also das ist eigentlich das Wichtige, ne? Wenn man eine gute Umsetzung will, dann muss man immer mit den Gewerken zusammenarbeiten. Ja.
Okay, und wenn ich jetzt quasi, also ich sage jetzt das Kellerbad, ne, ich nehme das jetzt einfach hier mal als Beispiel für Storytelling. Welche Infos bräuchtest du dann von mir, damit du wirklich anfangen kannst?
Also das eine ist natürlich das Objekt. Also wichtig ist der Bestand. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich meine, ob es im Denkmal ist oder Neubau. Das Ganze erstmal aufzunehmen, das ist wichtig. Von der technischen Seite natürlich. Und dann aber auch von der gestalterischen. Ne? Was sind die Wünsche, also die Bedürfnisse? Was stellt man sich vor? Wie soll die Atmosphäre sein? Wie sind die Abläufe, die Funktionen? Wer benutzt die Räume? Wann werden sie benutzt? Und ja, einfach alles erstmal so abzuklappern. Das ist das Wichtigste. Und das, ja, einfach die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist auch was wirklich diesen Mehrwert darstellt, dass wir wissen, was wir fragen müssen, um einfach ein perfektes Ergebnis zu bekommen.
Und ist es dann eher so, dass die Leute jetzt mal, ich sag mal klassisch, mit ihrem Pinterest-Board kommen und sagen, also sowas hätte ich gerne? Und findet ihr das gut oder seid ihr eher so, ja, das...
Dein Blick spricht schon Bände.
Ja. Tatsächlich häufig so, dass die Kunden und Bauherren, Bauherrinnen mit den Pinterest-Bildern oder aus dem Internet mit Bildern kommen. Und klar, es ist super für uns als Grundlage, wenn die Kunden realistisch einfach sind, dass es einfach nur eine Vorlage ist. Und das Endergebnis auf jeden Fall abweichen wird. Und da spielt ja dann natürlich das Budget auch eine große Rolle. Da wird es halt dann schwierig, wenn sich die Leute vorstellen, okay, ich kann mit meinem kleinen Budget, was ich habe, genau dasselbe erreichen wie das Foto der Villa, die ich jetzt...
Was? Ja, das dachte ich jetzt schon hier, so Marmor im Bad und Gold.
Ja, als Foliendruck, warum nicht?
Dann geht's. Hast du irgendwie einen Fail, was dir mal passiert ist, was jemand wollte und dann irgendwie in echt gar nicht so funktioniert hat?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte einen Kunden, der hatte wirklich, die Wohnung war halt in der Stadt, so ein 50er-Jahre-Bau. Und dann kam er mit Fotos von so einer Jugendstil-Villa und wollte einfach da diesen Stuck mit reinhaben bei einer Raumhöhe von 2,50 Metern und die Türen in Holzoptik. Und das hat einfach nicht funktioniert. Also egal, was man da gemacht hätte, das hätte einfach nicht gut ausgesehen. Und das war wirklich so ein Fail. Das ist dann natürlich auch nicht einfach umzulenken und dem Kunden das zu erklären, weil es einfach sein Wunsch ist. Aber da muss man einfach offen sein und kommunizieren, dass das einfach nicht funktioniert.
Und dann habt ihr also keine Jugendstilvilla aus seiner Wohnung.
Nein, ich glaube, wir haben da einen guten Kompromiss gefunden.
Und hast du da irgendwelche Tipps oder so halt Grundregeln der Lichtgestaltung, ohne dass du jetzt natürlich alle Innenarchitektinnen Geheimnisse ausplauderst, aber vielleicht eins, das Hausbesitzer kennen sollten?
Ja, früh anfangen mit der Planung, mit der Lichtplanung, weil das natürlich mit den Elektroarbeiten zusammenhängt. Also man muss das eigentlich ab dem Rohbau schon beachten.
Ja. Habt ihr das auch gemacht, Kim?
Ja, natürlich. Natürlich habe ich das gemacht und das war auch gut so, weil wir haben jetzt schon alles in den, die Decken werden ja erst noch aufgehangen, aber da, wo sie schon hängen, da sind die Licht...
Auslässe,
ja, so heißt das. Die Lichtlöcher, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin ja auch nicht vom Fach. Die sind da schon drin, ja. Ich habe mir da schon viel Gedanken gemacht.
Und Lampen wurden auch schon bestellt, wie ich gesehen
habe. Stimmt, Lampen, aber nur für den Flur. Bei den anderen schaue ich noch.
Ja, das kommt ja dann später. Das ist nicht so schlimm.
Ja.
Aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass man das vorher einfach schon bedenkt. Und was ich auch noch super wichtig finde, ist, dass man wirklich auch auf die... Lichttemperatur achtet, also dass die Lichtfarbe gleich ist, wenn man dann Leuchten kauft. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie kaltweißes und warmweißes Licht mischt und wenn das einfach nicht stimmig ist. Das ist auch auf jeden Fall noch ein Tipp. Indirekte Beleuchtung würde ich auch empfehlen. Für die Atmosphäre.
Boah, ich hasse sowieso kaltes Licht. Irgendwie.
Ich auch, aber so halt im Bad ist halt manchmal... Also Bad finde ich halt schwierig, mich fertig zu machen mit indirektem Licht.
Man sieht immer gut aus, ne?
Ja, man sieht gut aus. Wenn jemand ins Tageslicht so, oh Gott. Aber ja, nee.
Genau, und im Büro vielleicht auch. Also das mögen viele auch, dass man da einfach Tageslicht hat, um vielleicht nicht gleich einzuschlafen.
Echt? Oh, also bei uns wird das Büro voll eine Höhle. Also ich stehe so... das kann ich ja schon sagen, ne? So beim Büro so in die Richtung Dark Academica oder so. Also bei uns wird das so eine richtige Höhle, weil es ist eh schon eigentlich klein und ich streich's auch noch komplett dunkel. Aber ich will halt so Color Drenching machen, also auch die Tür male ich an und alles male ich an, weil mir das einfach so gut gefällt. Und deswegen, das wird schon eher höhlenartig, aber dafür, dass ich kein Homeoffice mache. aber ich glaube, es ist so ein bisschen aufgeteilt bei uns. So, du hast im hinteren Eck, was jetzt natürlich blöd ist, weil die Leute hören uns zu, die wissen nicht, wie es ausschaut. Ich hatte vorher auf unser Insta, da ist ein Bild, wie es ungefähr aussieht. Hinten ist quasi der Schreibtisch und so eine Rückwand mit Bücherregalen und dann vielleicht noch irgendein Bild in der Mitte. Und vorne ist so ein bisschen eher loungeig. Also da habe ich ja so Stühle jetzt gekauft, die ich upcycle und die sollen da stehen und vielleicht so ein Servierwagen mit Getränken, ja. Und deswegen dachte ich mir, boah, das ist schon cool. Und das ist halt wie so ein, ja, so ein Kaminzimmer aussieht. Ja, genau. Ja. Also ein Kamin wäre schon auch geil, aber da ist kein Platz da. Und aber mal schauen.
Soll ja auch nicht zu gemütlich werden, ne?
Richtig. Ne? Sollen ja nicht alle immer bei uns im Arbeitszimmer abhängen. Genau. Okay, und... dann schauen wir mal, was haben wir denn noch so für Fragen? Das liebe Geld, das ist so ein Thema, da reden wir Deutschen ja nicht so gerne drüber. Und wenn es dann um ein Budget geht, kann ich mir vorstellen, sind die meisten Leute vielleicht leider nicht so realistisch oder wollen nicht so realistisch sein, weil die Lulu ist das so Lulu. Aber wie hilfst du dann oder wie unterstützt du jetzt Kundinnen dabei oder Kunden, dass sie halt ein realistisches Budget festlegen? So sagst du dann einfach ganz klar, nee, das, oder eben dann so, wie du es jetzt vorhin gemacht hast, charmant mit, also Marmorfolie würde schon gehen für diesen Fall.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach die offene Kommunikation und zu verstehen, was der Kunde einfach möchte. Und dann kann man schon ganz grob einschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Ich meine, wenn jemand kommt und sagt, er möchte eine, weiß ich nicht, Korian-Badewanne haben und hat aber 10.000 Euro Budget für das ganze Bad, dann kann ich gleich sagen, es funktioniert nicht. Und da kann man dann schon nochmal umlenken. Und ich finde, was halt auch wichtig ist, ist dem Kunden einfach zu erklären, dass man Prioritäten setzen muss und sagt einfach, okay, auf das kann ich nicht verzichten, das ist mir wichtig. Und dann arbeitet man sich einfach so oder tastet sich so ran einfach an eine Lösung, die für alle gut ist, die ich auch noch vertreten kann. Ja. Also die Marmorfolie würde ich eben nicht vertreten. Ja. Da würde ich sagen, dann muss man sich was anderes überlegen einfach. Oder man macht den Marmor in einem kleinen Bad, in einem WC oder so, wo man einfach weniger Fläche hat. Ja, genau.
Okay, und Hanna,
ja.
Du darfst jetzt mal wieder was reden.
Nee, ich wollte tatsächlich gerade fragen, wenn du das jetzt alles mit dem Kunden so durchgesprochen hast und quasi so eine erste Bestandsaufnahme gemacht hast, wie entsteht dann letztendlich so ein Gestaltungskonzept und wie beziehst du da den Kunden mit ein?
Also das Wichtigste ist wirklich immer so der Dialog und dieses Schritt für Schritt, dass man den Kunden mitnimmt, weil das überfährt einen total. Ne? Also ich meine, wie oft baut man, wie oft leistet man sich sowas? Wahrscheinlich nicht so häufig.
Kim, wann kommt das nächste Haus?
Genau.
Ja, ich suche schon nach Objekten.
Nee. Das dritte wird dann perfekt. Ne?
Richtig.
Genau, nee, also das ist das Wichtigste, dass man die Leute einfach mitnimmt und einfach aufklärt und immer alles Schritt für Schritt durchgeht, wirklich erstmal mit Skizzen anfängt, mit der guten Bedarfsanalyse die richtigen Fragen stellt und dann einfach immer Klarheit schafft. Also dass sowohl der Kunde dann weiß, was möchte ich, und das ist für mich natürlich auch wichtig. Also umso mehr ich weiß, umso klarer der Kunde auch weiß oder die Kundin weiß, was man möchte, umso besser wird dann auch das Ergebnis und dann läuft es eigentlich. Dann arbeitet man sich da so durch, Stück für Stück.
Okay, und also wie entscheidest du dann so, welche Materialien und Farben wirklich passen? Weil es ist ja dann auch, wir hatten es jetzt schon mit Licht und so, ne? Natürlich, man stellt sich dann vielleicht so ein Grau an der Wand vor, aber das Tageslicht ist so. Es ist so dunkel, dass das dann halt einfach bescheiden aussieht, sage ich jetzt mal. Also wie machst du das dann, dass du das weißt?
Also es gibt klar Regeln, aber vieles es ergibt sich einfach oft im Prozess. Das ist auch immer sehr individuell. Also jedes Projekt, jedes Objekt ist individuell, jeder Mensch ist individuell und auch die Anforderungen von dem Kunden, vom Bauherren sind unterschiedlich und es kommt nicht auf meinen Geschmack an. Also das steht nicht im Vordergrund. Letztendlich muss mein Kunde, meine Kunde müssen in dem Haus oder in dem Raum wohnen und arbeiten. Und wie gesagt, also ich schalte mich schon ein und sage, hey, das passt nicht. Ich meine, dafür werde ich ja auch in dem Sinne beauftragt. Aber meine Aufgabe ist es einfach, da in die richtige Richtung zu lenken und Vorschläge und Lösungen zu bieten. Ja, so würde ich sagen, mache ich das. Also ist auch beim Material so, dass ich dann mehrere Vorschläge mache und vorher natürlich abfrage, was mögt ihr, was nicht, was passt zum Haus, was passt zur Umgebung, zu dem, was ihr dort macht. Und das ergibt sich dann einfach, ja.
Gab es aber trotzdem mal einen Fall, wo irgendwie sowas gegen deinen Rat durchgezogen wurde? Oder?
Selten. Also es kam tatsächlich einmal vor. Das war auch der Kunde mit dem Jugendstil-Wunsch in seinem, ich sage jetzt mal, Plattenbau.
Ja.
Aber der wusste einfach nicht, was er wollte. Und da kann ich dann auch nicht mehr helfen.
Ja,
und der hat dann... Ja, dann im Nachgang weiß ich, dass er da manche Dinge gemacht hat, wo ich mir denke, oje. Also dann hättest du mich auch nicht fragen müssen, wenn du es sowieso besser weißt. Aber eigentlich ist das selten der Fall, weil also man hat ja eine Menschenkenntnis und man spürt sofort, ob der Vibe da ist, ob das matcht oder nicht.
Ja.
Und nur dann mache ich es eigentlich auch. Und dann wollen es die Kunden auch. Und dann ist das ganz easy und läuft einfach. Und die Kunden vertrauen. Und ja, das ist das Wichtigste.
Wobei ich mir das schon wild vorstelle. Also ich würde jetzt zum Beispiel jemanden beauftragen, weil natürlich ich denke, ich habe Geschmack für mich. Aber es ändert ja nichts dran, dass diese ganze Blase aus diesem Design, und es ist ja Design im Endeffekt, ne, für einen Raum, ist ja so riesig und so, da gibt es ja so viel zu beachten. Und na klar, man denkt sich, also ich stehe total auf Mid-Century. Ich denke mir jetzt natürlich, ja, da hole ich mir da so ein Teakholzschränkchen und da. Aber das dann zusammenzustellen, dass es dann wirklich gut aussieht, ich meine, das ist ja eine Kunst. Und dafür hole ich ja dann jemanden, weil klar, ich bin toxisch, ich denke, ich kann alles, aber ich bin auch ehrlich, ich weiß auch, wann ich an meine Grenzen komme. Und dann halt jemanden zu beauftragen, dafür ja auch Geld zu bezahlen, muss man ja sagen, nur dass ich dann am Ende sage, ach nee, ich mach's jetzt doch, weil ich habe recht, ist ja schon auch ein bisschen frech.
Absolut. Frech
möchte ich
absolut, ja.
Aber wenn man sich's leisten kann, dann da so, also ich
warum nicht?
Ja. Was sein Geld.
Ja, was sein Geld. Kann er auch uns überweisen. Nee, aber ja. Okay, dann lustige Frage auch. Also wenn da jetzt zum Beispiel Paare sind, das würde dir höchstwahrscheinlich bei mir und beim Lutz passieren. Ich mag Holz, ich mag warm, ich mag Stoff, ich mag Coziness und Lutz liebt Chrom. Also don't get me wrong. Ich glaube, so Chrom kann in so krassen Architektenvillen und so, wo du dann auch viel Kunst und so hast, kann das gut aussehen. Aber ich finde, sonst schaut Chrom einfach so ein bisschen, du bist in den 90er Jahren hängen geblieben aus. Sorry, Lutz, ich liebe dich trotzdem. Aber also, wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn wir quasi dann da sitzen und wir führen auch eine offene Streitkultur und würden dann da quasi die ganze Zeit diskutieren? So, also wie würdest du dann da so mit umgehen, wenn du da zwei Leute sitzen hast, die dich beide beauftragt haben als ne, Gemeinschaft und beide sind aber so verschieden, dass, ja,
was machst also du erstmal, hallo Lutz. Unbekannterweise, du liegst voll im Trend, ja, Chrom, Edelstahl. Oh Gott. Aber witzigerweise kann man es super gut kombinieren, auch mit Holz und mit Stoff, wenn man weiß, wie. Und das ist halt eben die Kunst.
Das weiß ich nicht, deswegen will ich es erst gar nicht.
Nee, klar, das kommt total häufig vor. Also ich habe auch gerade tatsächlich aktuell den Fall. Dann ist es auch noch aus dem Bekanntenkreis. Dann wird es noch schwieriger. Oh. Genau. Ja, was kann man machen? Also man kann nur Lösungen anbieten. Ich versuche mich da wirklich dann immer rauszuhalten. Ja, ja, weil ich mich da einfach nicht einmische. Ja, da muss man dann, glaube ich, einfach entweder Kompromisse eingehen oder einer setzt sich durch, wie es halt bei anderen Themen auch ist.
Oder ich setze mich durch.
Ich verstehe. Genau, oder man teilt es einfach irgendwie auf. Der eine macht den Raum, der andere den, bestimmt hier und dort. Aber es soll halt eine Linie ergeben. Ne? Also es gibt da natürlich auch Grenzen. Da muss man dann schon gucken, dass alles irgendwie stimmig ist und zusammenpasst. Aber letztendlich kann ich da nicht viel machen, ne? Weil Geschmäcker sind einfach unterschiedlich und da müsst ihr euch dann einig werden.
Wer bestimmt. Ja. Sorry, also, auch wenn es im Trend ist. Ne? Ja, wobei es passt ja auch zu Mid-Century, aber es muss dann halt auch gut sein.
Genau.
Es muss gut sein, dass es dann darf es auch rein.
Ja, wenn wir schon über Trends reden.
Trends?
was würdest du so sagen, hat sich so in den letzten Jahren im Interior-Bereich durch Social Media verändert?
Gab's viel. Da, ja. Viel. Also ich finde, das Thema ist viel sichtbarer geworden, klar, weil gerade Social Media, also jetzt zum Beispiel Instagram oder so, einfach visuell funktionieren, ja. Und ich finde, es hat auf jeden Fall was Positives. Klar, es ist für uns Planer, Planerinnen eine Plattform, aber auch natürlich so wie für euch jetzt, dass man einfach ja einen Podcast zum Beispiel startet oder einfach einen Account und zeigt, ja, wie mache ich das? Also auch für Menschen, die da nicht professionell unterwegs sind und sich einfach austauschen wollen. Ja. Also ich meine, das ist auf jeden Fall ein super Mehrwert. Es gibt dem Ganzen Bedeutung. Da hat sich wirklich viel getan. Aber klar, es hat auch immer irgendwie was Negatives, ne? Also die Flut ist ja unglaublich. Also das ist, ja, da weiß man überhaupt nicht mehr, wie man da filtern soll. Man sieht was und es hat auch immer, jetzt habe ich mich verhaspelt.
Es hat auch immer Vor- und Nachteile, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Man sieht einfach so viel und der Druck steigt, dass es bei mir auch so aussehen muss. Und ja, man weiß nicht, was richtig und falsch ist.
Ja. Ich finde halt so krass, also man merkt, glaube ich, dass so manche Trends so eine homogene Masse auf einmal sind. Also so dieses rennt zu, ich sage jetzt die Namen der Läden nicht, aber ich denke, jeder weiß es. Ne? Ja. Ist ja so das ehemalige dänische Bettenlager ist ja im Moment super am Trenden und du siehst dann halt plötzlich auf allen Plattformen dann diese Fake-Traventin-Beistelltische. Du siehst, wobei das ja jetzt wieder out ist, ne, das weiß ich ja, Bouclé-Sofas überall. Du siehst, ne?
Alles in beige, Zeit lang. Ja, nur beige in beige.
Liebe ich auch, aber, aber nicht nur. Also das finde ich halt so wild, irgendwie so ein Stück weit verstehe ich's, ne? Wir alle wollen halt irgendwie, dass es schön ist, aber ich finde, es geht auch so ein bisschen so das Individuelle auch verloren. Jetzt war zwar mal eine Zeit lang, hatte ich auch so das Gefühl, so dieses Dopamin-Dekor in, aber das war ja dann auch wieder so, jetzt machen es wieder alle. Und dann denke ich mir so, ja, nee, wenn es jetzt wieder alle machen, dann will ich es auch nicht. Also so das finde ich halt so auch interessant zu beobachten. Ne? Wenn du siehst, da macht es jetzt die, dann dauert es jetzt nicht lang, bis XYZ das auch macht. Ja. Ja, aber ich habe es gespoilert, Bouclé ist out. Was ist noch out? Und was ist jetzt dieses Jahr in? Du hast schon gesagt, Chrom ist jetzt doch wieder in.
Ja, blöd. Sieht man total häufig. Ne? Also Chrom und Edelstahl, also schon eigentlich schon länger wieder. Aber was ich schon wirklich beobachte, und ich meine jetzt gerade so zum Jahreswechsel, hat man ja auch immer wieder irgendwo Interviews oder sowas gehört, von wegen, was ist der Trend? Und ich habe es auch so ein bisschen beobachtet und mir angehört. Und total interessant fand ich den Ansatz, eigentlich gibt es keinen Trend. Und das finde ich auch. Also das habe ich echt beobachtet. Es gibt klar immer noch diese Minimalisten. Das war früher mal so, alles irgendwie in weiß, schwarz etc. Und das hat sich wirklich verändert. Und es gibt ganz, ganz viele Richtungen eigentlich. Und ich habe das Gefühl, der Wunsch ist auch da. Du hast es auch vorher schon gesagt. Also gerade diese Individualität. Ich glaube, das ist ein Riesentrend. Weil sonst alles zum Einheitsbrei wird. Alles wird dasselbe und das ist für mich, der größte Trend. Einfach individuell sein und
Und was verschwindet so? Also Bouclé und
Mid-Century?
Nein, Mid-Century ist zeitlos. Hallo, deswegen hält sich das doch. Ja, das wird wahrscheinlich auch out irgendwann, aber ist ja egal, ich muss da leben. Traventin habe ich auch, oder ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber jeder weiß es, dieser italienische Stein ist, glaube ich, auch nicht mehr so. Das Blöde ist, die Lampen sind aus dem Stein.
Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, das ist doch auch eigentlich der richtige Weg. Wenn es einem gefällt, ist es egal. Es muss einfach stimmig sein. Und vielleicht setze ich da nochmal an, das ist auch so das Thema Innenarchitektur und Inneneinrichtungen ist ja auch nochmal so ein bisschen zu unterscheiden. Also wir versuchen immer zeitlos in Anführungszeichen zu planen, dass es wirklich der inflationäre Begriff nachhaltig ist. aber es geht nicht darum, immer im Trend zu liegen. Also eigentlich überhaupt nicht. Es geht darum, einfach was zu schaffen, was individuell ist, was auf die Bedürfnisse maßgeschneidert ist, was einfach zu den Menschen passt, die da drin wohnen und zu dem, was sie tun, dass sie sich wohlfühlen. Und da ist es egal, ob es im Trend ist oder nicht.
Ja. Hast du irgendwie so Tipps, wo du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht ein Riesenbudget, aber kann damit irgendwie trotzdem relativ viel erzielen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es vorher schon angesprochen, das Thema Licht. Also ich finde, mit Licht kann man enorm viel rausholen. Oder wenn man sich das Gegenteil vorstellt, man hat ein top gestyltes, tolles Wohnzimmer und dann einfach furchtbares Licht. Das kann richtig schief gehen. Und deswegen, finde ich, kann man mit Licht viel machen, auf jeden Fall. Und dann eben Qualität statt Quantität. Also es ist für mich wirklich so ein Ja, das ist so das Wichtigste, was ich eigentlich immer sage. Überlegt euch gut, was ihr anschafft oder auch welchen Boden ihr nehmt. Investiert in die Dinge, die einfach bleiben. Und ja, damit, glaube ich, liegt man auf jeden Fall immer richtig.
Ja. Also Leute, rennt nicht immer direkt zu dem Laden,
zum dänischen Bettlager.
Ja, genau. Man muss nicht alles haben. Das ist eigentlich wie in der Mode, ne?
Ja, ist halt, ja. Ne, wir sind halt eine Konsumgesellschaft und es wird halt leider, das ist ein Nachteil von Social Media, gefühlt immer schlimmer. Aber ich merke schon auch, da ist auch so ein Trend, gerade was so Upcycling und so angeht, ne, dass die Leute total sagen, komm, ich nehme was Altes und mache was Cooles draus und so. Und ich denke, damit fährt man vielleicht auch besser, weil man hat ja auch keine Freude dran, wenn man sich dann eben diesen Plastiktisch mit Folie kauft oder was anderes ist es im Endeffekt nicht. Und
ja, so ist das, ja.
Dann geht er kaputt und dann, na gut, dann gefällt es einem eh nicht mehr, dann heult man vielleicht nicht so, weil es nicht so viel gekostet hat, aber es ist ja auch nachhaltig nicht, deswegen, ja, genau. Und hast du noch, das ist jetzt ein bisschen wieder eine ganz andere Richtung, aber so Red Flags in Grundrissen, also was ist so für dich eine Red Flag in dem Grundriss?
Wenn es verschachtelt ist, finde ich. Also es ist ganz furchtbar, wenn irgendwie, wenn es viele Ecken gibt, die einfach unstimmig sind und keine Blickachsen da sind. Also wenn man merkt, da hat einer einfach irgendwie so Raum für Raum geplant und sich nicht überlegt, wie ist der Fluss, wie bewegt man sich durch die Räume, wo kommt Licht rein, ja, wo schaue ich hin, etc. Also das ist für mich sowas, was einfach überhaupt nicht geht. Und was mir noch einfällt, was ich ganz furchtbar finde, ist gerade in der Badplanung, weil wir es vorher hatten, dass sich viele Leute ein großes Bad wünschen und dann sind die ganzen Sanitärgegenstände irgendwie so außenrum an den Wänden angeordnet und in der Mitte hat man irgendwie, ich sage immer, so eine Tanzfläche.
Ja.
Das finde ich auch immer ganz furchtbar und das sieht man wirklich häufig.
Ja,
das würde
ich sagen.
Kann man beim
Föhnen sich ein bisschen tanzen. Ne?
Genau.
Schlecht. Das geht bei uns nicht. Bei uns ist alles kompakt. Aber ich denke, wir haben aus den 3,7 Quadratmetern für unser Hauptbad schon das Beste rausgeholt. Also
sowas kann man top planen. Also wenn man da wirklich ein bisschen Zeit investiert und Köpfchen, dann kann man das sehr gut planen.
Man wird sehen. Ich habe halt bei der Planung, und das habe ja alles ich gemacht, der Lutz ist da ja, also der hat gesagt, der kümmert sich um die Handwerker, ich darf das alles schön machen. Ich habe halt einfach recherchiert, was kann ich machen, dass der Raum größer aussieht. Also halt nicht zu dunkel. Und ja, das wird halt ein sad beige Badezimmer, aber keine Ahnung. Und ich wollte unbedingt halt diese Akzentwand, diese Mosaikfliesen. Unser Handwerker war auch schockiert, weil ich gesagt habe, ja, also ich brauche Muster für die Fugenfarben. Und er so, ja, die machen wir grau. Und ich so, auf gar keinen Fall machen wir die grau, Kollege. So habe ich es nicht gesagt, aber ich habe gelacht und habe gesagt, nö. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf verschiedene Töne, weil die Fliesen auch verschieden sind. Aber Bahama Beige ist dabei.
Ja, das klingt schon mal nach Wellnessbad.
Ja, und normales Beige ist es, glaube ich, geworden. Da gebe ich zu, ich habe mich mit ChatGPT beraten. Ich wollte erst was anderes. Und er hat aber gemeint, das ist schwierig, weil die Fliesen werden vielleicht, ja, es gibt ja so einen Fugenschatten. Und mit dem Farbton kommt der dann zu stark raus und es wirkt dann wieder zu unruhig. I don't know. Ich lasse mich überraschen. Und wenn es blöd ausschaut, verklage ich einfach ChatGPT, dass ich jetzt hässliche Fugen habe. Aber ich denke nicht. Also, ja, das.
Aber ist schon mal ein guter Ansatz, ja, sich da an den Fliesen auf jeden Fall zu orientieren. Nicht einfach nur an Grau.
Nee, also das war, ja, das Fliesenthema, man hat es ja mitverfolgt, war ja eher so ein riesen Pain. Mittlerweile bin ich auch schon so, ich darf es gar nicht zerdenken, weil ich dann denke, ah, aber die wäre ja vielleicht doch auch noch schön gewesen. Aber also,
du hast ja schon gut in Muster investiert.
Das stimmt. Ja, mal schauen, ob ich steuerlich absitzen kann für den Podcast. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, aber hey, wir haben die Fliesen ja auch schön recycelt. Wir haben hier auf Arbeit jetzt Fliesenuntersätze aus Fliesenmustern, von daher, ne?
Die sind wunderschön geworden.
Ja, die sind richtig schön. Die Kollegen lieben sie und benutzen sie auch.
Perfekt.
Ja. Okay, und dann haben wir noch eine letzte Frage. Welche Farben sind auch in 20 Jahren noch in? Weil da habe ich dann nämlich noch einen Exkurs, ja.
Sehr interessante Frage.
Ja.
Schwarz und Weiß, nein, ich weiß es nicht.
Was, wirklich? Das sind keine Farben, das sind Kontraste.
Ja, genau. Schwarz ist ein Loch, wurde mir beigebracht. ich weiß nicht. Ich finde, also es sind Farbentrends, ja, man sieht mal welche mehr, manche weniger. Aber für mich, wie gesagt, das ist total individuell. Ne? Wenn mir jemand sagt, Orange ist total im Trend, dann schreie ich auf, weil das überhaupt nicht meine Farbe ist.
Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, bitte nicht.
Ich glaube, mit neutralen Farben, mit warmen, angenehmen, ja, da kann man nichts falsch machen. Die liegen bestimmt in vielen Jahren noch im Trend. Ja.
Und dann ist da jetzt meine Privatfrage. Ja. Was sagst du zur Pantone Color of the Year? Also ich bin ehrlich... Mhm. Ich habe da jetzt sonst was erwartet und jetzt ist es, ja, Hanna muss gleich mal googeln, was ist die Pantone? Also für alle, die das nicht wissen, Pantone ist ja so ein Farbhersteller, oder?
Ja,
also unter
genau.
anderem.
So,
ja. Und die machen jedes Jahr...
Irgendwas mit Cloud.
Ja, eine Color of the Year. Und letztes Jahr war es dieses Mocha Mousse, ja, und davor war es so ein richtig geiles, dunkles Grün. Und ja, ich bin Investorin, ich weiß auch, ich habe eine Freundin, die hört zu, die ist auch absolute Pantone-Fan und die, also wir haben an dem Tag geschrieben so, was ist das? Also es ist dieses Jahr weiß, aber nicht rein weiß, sondern so Cloud irgendwas heißt es.
Ja, genau,
Cloud
Dancer.
Cloud Dancer. Und ja, es hat so einen beigen Unterton und I get it, das ist für Wände sicherlich schön. Aber ich weiß nicht, ich finde es so underwhelming. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr das Opfer vom Hype der letzten Jahre geworden. Und jetzt bin ich halt so wie Stranger Things Finale. Also.
Ich finde, das ist auf jeden Fall mal ein Statement, weil es eben niemand erwartet. Ne? Ich glaube, das ist es einfach. Das ist, wenn man mit Weiß oder Schwarz kommt, das ist einfach eine Ansage. Ne? Man erwartet immer irgendwie was Farbiges sozusagen.
Ja, ja, okay, gut, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass das so ein bisschen Statement ist, aber ja, ich hätte mir trotzdem
eine Farbe gewünscht.
Was steht da, denn das können wir ja vorlesen.
In einer Zeit des Wandels, in der wir unsere Zukunft und unseren Platz in der Welt neu definieren, bietet Pantone 114201 Cloud Dancer als dezenter Weißton ein Versprechen von Klarheit. Der Lärm um uns herum ist mittlerweile so überwältigend, dass es immer schwieriger wird, die Stimme unseres inneren Selbst zu hören. Cloud Dancer wirkt wie ein bewusstes Bekenntnis zur Simplizität, schärft unsere Aufmerksamkeit und befreit uns von ablenkenden äußeren Einflüssen. Ich verstehe es schon ein bisschen.
Ja, wenn ich es jetzt so durchlese, macht es schon auch Sinn.
Ich muss sagen, für so zu Hause finde ich das eigentlich eine ganz gute Farbe sogar.
Ja, wenn ich so zu lese und so, es stimmt schon, aber...
Ja, das meinte ich mit Statement. Ich hatte das nämlich auch gelesen, genau.
Okay, cool.
Cool.
Jetzt haben wir echt viel besprochen. Hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest, den Zuhörern mitgeben möchtest? Und außer natürlich, dass sie dich bitte buchen sollen.
Und habt keine Angst vor uns.
Ja.
Man kann sich einfach auch ein Angebot machen lassen von einem Innenarchitekten oder Architekten und ich glaube, man darf einfach den Mehrwert nicht vergessen, den man doch davon hat. Ja, das würde ich sagen.
Außer ihr wollt Stuck im Plattenbau, dann...
Genau.
Dann nicht. Nee.
Dann
nicht.
Dann bitte nicht.
Super. Wir verlinken euch natürlich Nataljas Profil und ihre, nennt man das Agentur oder...
Ein Büro eigentlich.
Das Büro?
Das Innenarchitekturbüro.
Wichtig vielleicht, arbeitet ihr nur regional oder seid ihr natürlich auch für das Jet Set International Live?
Kommt drauf an, wer anfragt,
für die Billionäre oder? Natürlich international.
Taylor!
Genau, sonst klar, regional ist super oder bayernweit, würde ich sagen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was eben gebucht wird, weil vieles kann man mittlerweile auch einfach online machen, auch die Meetings. Und die Planung ist ja sowieso alles digital. Klar, wenn es dann zur Ausführung kommt, dann wird es schwierig oder schwieriger.
Gut. Sonst, ja. Folgt ihr trotzdem und ihrem Kollegen. Und dann bedanken wir uns für deine Zeit und schön war's. Und bis bald.
Bis bald und danke für die Einladung.
Danke dir. Wir hoffen, dass die Folge einigen von euch die Angst genommen hat, dass man zuerst im Lotto gewinnen muss, um sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen.
Absolut. Ich habe trotzdem während des Gesprächs die ganze Zeit heimlich unter dem Tisch versucht, Motherload in meine Banking-App einzugeben. Aber es ist leider nichts passiert.
Schade. Aber genau darum ging es uns ja heute in der Folge, wie man auch ohne den 50.000 Simoleons Cheatcode ein Zuhause schafft, das nach Luxus aussieht, ohne dass das Konto danach leer ist.
Genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Auch da haben wir dann einen interessanten Gast, der uns zum Thema Neubau Dinge erzählt, was da nämlich so alles schiefgehen kann. Und scheinbar ist es einiges. In diesem Sinne sagen wir Suhl Suhl.
Und schaltet auch nächste Folge wieder ein, wenn es wieder heißt Geschichten vom Bau.
Humor und Krise.
Inklusive.
Ciao. Suhl Suhl.
Geschichten vom Bau ist ein Podcast von Digitale Seiten. Redaktion und Produktion Kimberly Miet und Hannah Popp. Schnitt Kimberly Miet. Mastering und Editing Jonathan R.